Ich habe mich in der Vorbereitung der Predigt und ich frage es mich auch immer mehr, seitdem ich, je länger ich Christ bin, stelle ich mir diese Frage: Wie wichtig ist das Evangelium eigentlich für mein alltägliches Leben als Christ? Ich meine, für mich als Christen, der schon seit vielen Jahren Christ ist, gibt es einen bestimmten Zeitpunkt im Leben eines Christen, ab dem die Relevanz des Evangeliums, die Relevanz der Botschaft des Kreuzes abnimmt? Wir haben manchmal die Vorstellung vom Evangelium als Starthilfe für das Leben als Christ. Die Folge davon ist, dass das Evangelium uns schon nach einiger Zeit nicht mehr mit Freude erfüllt, dass unser Christsein mehr Krampf als Kampf wird, dass uns Freude an Christus fehlt, dass wir Versagensängste bekommen, dass wir an unserem Heil zweifeln. Brauche ich das Evangelium wirklich, wenn ich schon 20 Jahre lang Christ bin und die Bibel mindestens 30 Mal durchgelesen habe? Es ist doch eher etwas für schwache oder neue Christen, oder? Aber was ist, wenn in unserem Christsein oft deshalb echte Freude fehlt und auch richtige Motivation, weil wir uns vom Evangelium entfernt haben? Was, wenn in unserem alltäglichen Leben echter Frieden in unseren Herzen fehlt, weil wir uns von dem Ort, wo Gott ein für alle Mal Frieden gemacht hat mit der Welt, mit seinem Volk, von diesem Ort uns entfernt haben? Was, wenn in unseren Gemeinden Liebe, Barmherzigkeit, Zuneigung fehlt, weil wir die Botschaft, die von der unglaublichen Liebe Gottes spricht, aus dem Zentrum verdrängen? Was, wenn unser Leben nach außen hin noch sehr christlich aussieht, wir aber in Wirklichkeit nicht mehr aus Gottes Gnade leben, sondern nur noch aus eigener Kraft? Ich bin davon überzeugt, Geschwister, dass Gott mir seine Liebe in Christus gezeigt hat. Und das allein ist die Grundlage und die Triebfeder für mein Leben als Christ. Das ist das, wie ich denke, was Paulus großes Anliegen ist in diesem Text, den wir uns heute Morgen ansehen wollen. Das sollen wir verstehen. Wir können ein Leben, das Gott ehren soll, nicht getrennt vom Evangelium führen. Ein Leben, das würdig des Evangeliums ist, braucht das Evangelium jeden Tag. Wir brauchen das Evangelium in der Gemeinde, wenn wir Einheit, wenn wir Liebe, Demut und Zusammenhalt erleben wollen. Bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich kurz ein paar Worte zum Kontext sagen, damit wir verstehen, warum Paulus jetzt mit diesen Versen hier ankommt. Wir sehen nämlich, wenn wir uns mal die ersten zwei Kapitel des Philipperbriefes ansehen, dann merken wir, dass Paulus sich sehr stark mit einer ganz bestimmten Frage beschäftigt, nämlich: Wie sieht es aus, wie sieht ein Leben aus, das durch das Evangelium verändert wird? Und er bringt sich selbst als Beispiel in Kapitel 1, Verse 12 bis 26, wo er zeigt, wie das Evangelium sein ganzes Leben bestimmt. Er bringt Epaphroditus als Beispiel in Kapitel 2 und Timotheus. Also er bringt richtige praktische Beispiele aus dem Leben. Er zeigt, wie das Evangelium das Leben verändert. Und er fordert jetzt die Philipper genauso auf. Euer Leben muss verändert werden durch das Evangelium. Und zwar auf zweierlei Weise. Das erste, sagt er, in Kapitel 1, Vers 27 bis 30, euer Leben nach außen hin muss durch das Evangelium bestimmt sein. Und jetzt, in Kapitel 2, ab Vers 1, sagt er, euer Leben nach innen hin, also innerhalb der Gemeinde, muss vom Evangelium bestimmt sein. Es gibt diese zwei Richtungen. Und beide müssen vom Evangelium bestimmt sein. Ich glaube also, dass die Verse, die wir heute Morgen uns ansehen wollen, eine Fortführung von dem sind, was Paulus vorher schon sagt. In Kapitel 1, Vers 27, da fordert er sie zu einem ganz bestimmten Lebensstil auf. Er sagt ihnen: Wandelt würdig des Evangeliums. Also lebt ein Leben, das dem Evangelium Ehre macht. Wandelt würdig des Evangeliums. Das ist die Hauptaufforderung von Paulus. Und das, was jetzt Paulus macht am Anfang von Kapitel 2, gehört immer noch zu diesem Aufruf. Der Unterschied ist, wie ich schon sagte, einfach folgender: Während in Kapitel 1 Paulus sich mit dem Leben der Gemeinde gegenüber der Welt beschäftigt, sagt er jetzt, dass wir auch ein Leben führen sollen, das würdig des Evangeliums ist, innerhalb der Gemeinde. Innerhalb der Gemeinde. Und bevor wir jetzt reingehen, möchte ich kurz voranstellen, dass ich davon überzeugt bin, dass Paulus nicht ohne Grund jetzt auf das Gemeindeleben zu sprechen kommt. Gerade Christen in meinem Alter und jünger haben oft die Einstellung, dass ein Leben würdig des Evangeliums ohne eine Gemeinde gelebt werden kann. Mein Jesus und ich ist dann die Devise. Von Paulus lernen wir aber, dass ein Christ, der würdig des Evangeliums leben will, in eine Gemeinde gehört, mit echten Menschen, mit echten Problemen und echten Schwierigkeiten, wo seine Liebe wirklich auf die Probe gestellt wird, wo wirklich und echt Liebe gelebt werden kann. Und jetzt, wenn wir uns den Text zuwenden, merken wir, dass Paulus drei verschiedene Sachen anspricht. Er kommt erstmal auf unser Handeln zu sprechen. Unser Handeln soll sich verändern und würdig des Evangeliums sein. Dann sagt er, dass unser Charakter sich ändern soll, unsere Haltung. Und dann gibt er uns die Grundlage für diese Veränderung. Wir fangen an mit dem Handeln. Unser Handeln soll würdig des Evangeliums sein. Das sind die ersten zwei Verse. Beziehungsweise der erste Vers. Für Paulus sind das hier Kennzeichen christlicher Gemeinschaft. Und deshalb fragt er sie sozusagen, ist es euch wichtig, einander zu ermahnen in Vers 1? Ist es euch wichtig, euch gegenseitig zu trösten? Ist es euch wichtig, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben? Also Ermahnung, Trost, Mitgefühl, Erbarmen, das sind die Dinge, die eine Gemeinde auszeichnen soll, damit sie würdig des Evangeliums lebt. Geschwister, was denkt ihr? Ihr könnt ihr kurz für euch selbst überlegen, was sind die größten Gefahren, die einer Gemeinde begegnen können? Was sind die größten Gefahren, die einer Gemeinde begegnen können? Ich denke, das sind vor allen Dingen zwei Sachen. Es ist Kälte und Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Wort. Und zweitens Kälte und Gleichgültigkeit gegen meinen Bruder. Und es ist gerade letztere Gefahr, mit der sich Paulus jetzt hier beschäftigt. Kälte, Streit und Gleichgültigkeit bedrohen die Einheit der Gemeinde, die Einheit unter Geschwistern. Und Paulus lag sehr viel an der Einheit der Gemeinden, in den Gemeinden. Keine Einheit auf Kosten der Wahrheit, sondern eine Einheit in Liebe auf Grundlage der Wahrheit. Und wenn er merkte, dass diese Einheit bedroht war, ermahnte er die Gemeinde immer und immer wieder, gegen Uneinigkeit und Streit vorzugehen. Denn nur wenn eine Gemeinde in Einheit zusammensteht, wandelt sie würdig des Evangeliums. Paulus sagt hier, dass wir einander ermahnen sollen. Ermahnen hat ja einen sehr negativen Unterton. Wir mögen Ermahnung nicht wirklich, weil wir unter Ermahnung oft diese selbstgerechte Kritik verstehen, mit der der eine den anderen schlecht dastehen lässt. Aber das ist nicht Ermahnung, wie Paulus sie versteht. Wenn Ermahnung wirklich in Liebe geschieht, ist sie das Beste, was mir passieren kann. Denn was kann mir Besseres passieren, als dass meine Geschwister sich um mich kümmern und mich von einem falschen Weg runterholen? Dann sagt Paulus, wir sollen uns trösten, uns gegenseitig trösten, weil wir von Gott immer wieder getröstet wurden. Trösten bedeutet nicht, dass ich unbedingt immer eine Antwort auf das Leiden meines Nächsten habe, aber es bedeutet, dass ich mir die Zeit nehme, die Klagen des anderen anzuhören. Mit ihm sozusagen in sein Grab steige. Trösten bedeutet nicht, dass ich immer Lösungen parat habe, sondern den anderen auf die Hoffnung aufmerksam mache, die er trotz allem in Christus hat. Und dann sagt Paulus, wir sollen herzliches Mitgefühl haben. Und dieses Mitgefühl, von dem Paulus hier spricht, ist nicht ein oberflächliches Bemitleiden nach dem Motto, ach komm, halb so wild, das wird schon wieder. Paulus gebraucht hier ein Wort, das für das tiefste Mitgefühl überhaupt steht. Wörtlich übersetzt heißt es eigentlich so etwas wie das Innerste eines Menschen. Es bedeutet, dass ich mich aufs Äußerste mit dem Leid, mit der Trauer des anderen identifiziere. Dass ich seine Tränen zu meinen eigenen mache. Es bedeutet, dass es mir eben nicht egal ist, wie es meinem Bruder oder meiner Schwester geht, sondern dass es mir selbst wehtut, wenn jemand aus meiner Gemeinde leidet. Denn wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden die anderen Teile mit. Mal Hand aufs Herz, wie oft schrecken wir überrascht zusammen, wenn jemand auf unsere Frage, wie geht's dir, antwortet, nicht so gut. Das haben wir nicht erwartet. Herzliches Mitgefühl verlangt aber mehr als nur die obligatorische Frage, na, wie geht's? Es bedeutet, dieses Empfinden dafür zu haben, wenn es einem Mitglied in der Gemeinde nicht gut geht. Und ich glaube, dieses Mitgefühl zeigt sich am meisten im Gebet füreinander. Im Gebet füreinander. Deswegen hat Spurgeon einmal geschrieben, Gott bewahre uns davor, dass wir gegen Gott sündigen, dadurch, dass wir aufhören, für unsere Geschwister zu beten. Und im Anschluss daran stellt er die Frage, wie kann ein Mensch behaupten, dass er seinen Bruder liebt, wenn er niemals für ihn zu Gott schreit? Mitgefühl, herzliches Mitgefühl, zeigt sich in allererster Linie im Gebet füreinander. Das ist das Erste, aber das ist Paulus nicht genug. Paulus geht noch weiter. Paulus kommt jetzt auf unseren Charakter zu sprechen, auf unsere Gesinnung. Das ist das Zweite. Unsere Gesinnung soll würdig des Evangeliums sein, nicht nur unser Handeln. Er sagt sozusagen, wenn das alles schon bei euch vorhanden ist, so macht meine Freude, Vers 2, dadurch vollkommen, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Tut nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht, sondern achtet in Demut einer den anderen höher als sich selbst. Also erstmal ermutigt und tröstet einander, helft euch. Und jetzt fordert er sie dazu auf, eine grundlegend andere Haltung einzunehmen. Eine Haltung, die sich von allem unterscheidet, was wir aus der Welt kennen. Vor allem wir, in einer Welt, wo es nur darum geht, sein eigenes Recht durchzuboxen, seine Meinung durchzusetzen. Und Ergebnis dieser Haltung, die Paulus hier beschreibt, ist, dass wir nichts aus Eigennutz tun, nichts aus der Sucht nach Ruhm, den anderen höher achten als uns selbst und immer erst das Wohl des anderen suchen, bevor wir unseres suchen. Man könnte diese Haltung also folgendermaßen zusammenfassen. Achte den anderen und sein Wohl höher als dein Wohl und dich selbst. Diese Haltung ist die, die sich für Menschen, die in Jesus verbunden sind, gehört. Das ist Vers 5, der etwas schwer zu übersetzen ist, aber im Übertragenen klingt er ungefähr so. Seid so untereinander gesinnt, wie es sich für Menschen, die in Jesus verbunden sind, gehört. Seid so untereinander gesinnt, wie es sich für Menschen, die in Christus sind, gehört. Es gibt also eine Haltung, die sich für Christen gehört, die der Gemeinschaft, die wir in Jesus haben, entspricht. Die entgegengesetzte Haltung ist die, von der Paulus in Kapitel 3, Vers 19 spricht. Dort beschreibt er Menschen, die auf das Irdische sinnen, und er nennt sie Feinde des Kreuzes. Sie tun nach außen hin so, als seien sie Christen, aber in Wirklichkeit leben sie nur nach einer weltlichen Gesinnung und sind nicht Freunde Gottes, sondern Feinde des Kreuzes. Und am Ende des Briefes ermahnt Paulus zwei Frauen, dass sie aufhören sollen zu streiten und dass sie gemäß der Gesinnung, die sie in Christus haben sollen, miteinander umgehen sollen. Wir sollen diese Haltung haben als Christen, wenn wir zu Jesus gehören. Den anderen höher zu achten als uns selbst. Und das ist eine ziemlich spannende Frage. Es ist eine sehr persönliche Frage. Und sie greift unser Ego an. Achte ich das Wohl meiner Geschwister höher als mein eigenes? Es geht heute leider auch in Gemeinden oft nur darum, am besten dazustehen am Ende. Sind wir nicht manchmal auch in der Gemeinde dahingehend versucht, Dinge aus Eigennutz, aus der Sucht nach Ruhm zu tun, um vielleicht den Applaus von anderen zu erhaschen? Hegen wir nicht manchmal irgendwie Neid gegenüber einem anderen, weil er ein höheres Amt bekleidet? Aus welchem Grund strebe ich nach einem bestimmten Amt? Um Gott und anderen zu dienen oder um Ehre zu bekommen? Und warum passt diese Haltung eben nicht zu uns Christen? Und ich glaube, dass Paulus uns jetzt ab Vers 6 die Antwort dafür gibt. Diese Haltung passt nicht dazu, weil unser Herr und Erlöser auch nicht diese Haltung hatte. Und damit kommen wir zum Hauptpunkt meiner Predigt, dem Gedanken, den ich heute Morgen euch unbedingt ans Herz legen will. Denn wenn wir jetzt nichts mehr hinzufügen würden, wäre das eine sehr moralistische Predigt. Sei so und sei so nicht, tu das und tu das nicht. Streng dich schön an, damit du so wirst, wie Gott dich haben will. Und so ein Christsein kann sehr frustrierend sein. Woher soll man die Kraft nehmen, um so zu leben, wie Paulus es hier beschreibt? Woher soll man die Kraft nehmen, um gegen den Eigensucht, den Hass, das Misstrauen, den Hochmut anzukämpfen? Vielleicht gibt es sogenannte starke Christen, die das eine Zeit lang schaffen. Aber irgendwann kommen auch sie an ihre Grenzen. Und ich glaube, dass Paulus gerade aus diesem Grund an dieser Stelle vor uns das Evangelium ausbreitet. Er breitet vor uns das aus, was Christus getan hat. Gerade an dieser Stelle. Er tut es nicht ohne Grund. Ich glaube, was Paulus sagen will, ist, entweder das Evangelium ist die Grundlage unseres Lebens in der Gemeinde oder wir haben keine. Entweder das Evangelium ist die Grundlage unseres Lebens als Christen in der Welt und in der Gemeinde oder wir führen ein Leben, das nicht würdig des Evangeliums ist, das dem Evangelium Unehre bereitet sogar. Und das ist das Dritte. Wir haben über die Handlungen gesprochen, über die Haltung. Und jetzt kommt er zu der Grundlage von beiden. Was ist die Grundlage für diese Veränderung? Wie können unsere Handlungen und unsere Haltung verändert werden? Und Paulus steigt jetzt ab Vers 6 in diesen berühmten Christus-Hymnus ein, den wir wahrscheinlich alle schon vielmal und sehr oft gehört haben. Und trotzdem möchte ich ihn noch einmal lesen, ab Vers 6. Er, der Gott gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er machte sich selbst zu nichts und wurde wie ein Sklave, indem er den Menschen gleich geworden ist und der äußeren Erscheinung nach eben auch ein Mensch wurde. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit sich in diesem Namen alle Knie beugen werden, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich möchte, dass wir diesen Text, und das ist mein Gebet, dass dieser Text jetzt so, dass Gott diesen Text gebraucht, um unsere Herzen wirklich zu verändern, dass wir begreifen, was Christus getan hat und dass wir, nachdem wir das hier verstanden haben, oder erfasst haben im Glauben, auf unsere Geschwister sehen. Christus ist Gottes Sohn. Er war von Ewigkeit her beim Vater. Er ist das ewige Wort, durch das alles gemacht wurde, was wir sehen. Und auch wir. Er ist der ewige Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit. Er war in der Herrlichkeit beim Vater in vollkommener Harmonie und Liebe. Er war selbst und ist selbst vollkommen Gott, mit dem Vater und dem Heiligen Geist auf einer Stufe und er hat das Recht auf alle Anbetung und der Vater hat alle Macht in seine Hände gegeben. Und aus dieser Höhe stieg Jesus herab. Dieser Schritt wird uns in Johannes 1 beschrieben, als die Inkarnation, die Fleischwerdung. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er wurde vollkommen Mensch. Und vielleicht haben wir schon so oft über diesen Gedanken nachgedacht, über diese Lehre der Fleischwerdung Jesu. Aber wissen wir wirklich noch, was das versteht? Er, dem alles gehörte, verspürte Hunger und Durst. Er, der niemals aufhört zu wirken, verspürte Müdigkeit. Er, der jede Wunde in einem Augenblick heilen konnte, verspürte Schmerzen, furchtbare Schmerzen am Kreuz. Er, der jedem Menschen die Fähigkeit gibt, zu atmen und zu reden, setzte sich freiwillig dem Spott seiner Feinde aus am Kreuz. Er wurde versucht, genau wie wir, ohne Sünde. Er, der ewig ist, nahm Endlichkeit an. Und Jesus wurde nicht nur Mensch, er erniedrigte sich noch mehr und wurde wie ein Sklave, wie ein Verbrecher. Er machte sich selbst zu nichts, sodass Jesaja schreiben konnte: Wir sahen auf ihn, aber da war nichts, woran wir Gefallen hätten finden können. Er, der die Schönheit nicht nur erfunden hat, sondern die Schönheit selber ist. Er war so gering, schreibt Jesaja, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Und er erniedrigte sich noch mehr und ging ans Kreuz. Er nahm die Strafe auf sich, die für die schlimmsten Verbrecher bestimmt war. Er wurde selbst zur Sünde. Er, der völlig reine Sohn Gottes. Er, von dem jeder Segen kommt, wurde für uns zum Fluch. Der Baum, an dem er hing, er hat ihn selbst gemacht. Die Menschen, die ihn ans Kreuz hingen, er hat sie gemacht. So sehr erniedrigte sich unser Herr. Und seine ganze Erniedrigung, von seiner Fleischwerdung bis zu seinem schrecklichen Tod, zeigen, dass er seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil ausnutzte. Er hätte seine Engel rufen können, er hätte seine Peiniger zum Schweigen bringen können, er hätte es so weit kommen lassen können, dass alle tot umfallen in einem Moment. Das sagt er selbst, aber er tat es nicht. Er hielt nicht fest an seiner Herrlichkeit, sondern kam in unser Elend hinab, um für unsere Sünde zu leiden und zu sterben. Und niemals hat es so eine Erniedrigung gegeben und niemals wird es so eine Erniedrigung wieder geben. Niemals hat es so eine Demut gegeben, niemals so eine Selbstlosigkeit und niemals so ein Mitgefühl, dass einer sich unseres Elends in dieser Weise angenommen hätte. Niemals hat es so ein Mitgefühl gegeben, dass einer, der am Kreuz hängt, unschuldig, für seine Peiniger und Spötter betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Calvin hat zu dieser Stelle geschrieben: Ich glaube, dass Gott diesen Text hat aufschreiben lassen, damit wir bei diesem Bild der Erniedrigung Jesu nichts anderes sehen, fühlen, erkennen, als die unglaubliche und unvermischte Liebe und Güte Gottes uns gegenüber. Das sollen wir sehen, wir sollen es fühlen, wir sollen es erkennen. Die unglaubliche und unvermischte Liebe Gottes uns gegenüber. Und die Erniedrigung war nicht das letzte Wort. Paulus schreibt, dass Gott ihn deshalb wegen der Erniedrigung so unvergleichlich hoch erhöht hat und ihm einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist. Und vor ihm werden sich eines Tages alle Knie beugen und bekennen, dass er der König aller Könige ist. Was hat Paulus also gemacht? Warum bringt er an dieser Stelle diesen Hymnus, wenn er über das Leben in der Gemeinde spricht? Er hat uns das Evangelium vor Augen gemalt. Er hat uns das Evangelium vor Augen gemalt, denn die Erniedrigung Jesu diente unserer Erlösung. Er dachte an unser Wohl, an unser ewiges Wohl. Und dafür hielt er nicht fest an seiner Herrlichkeit, dafür hielt er nicht fest an seiner Macht und dafür erniedrigte er sich bis in den Tod. Und ich glaube eben, dass Paulus das Evangelium gerade deshalb hier an dieser Stelle bringt. Das Evangelium ist nicht die Starthilfe für unser Leben als Christen in der Gemeinde. Es ist die Grundlage und es ist die Triebfeder jeden Tag. Inwiefern? Ich hoffe, dass ich euch das jetzt nahebringen kann. Das Evangelium kann unser Leben nicht unberührt lassen. Es geht nicht. Davon war Paulus überzeugt. Vielleicht kennen wir die Stelle aus 2. Korinther 8, wo Paulus die Gemeinde in Korinth dazu aufruft, zu spenden für die Gemeinde in Jerusalem. Und er schreibt nicht einfach: Liebe Korinther, spendet. Sondern er schreibt in 2. Korinther 8, Vers 9: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Was bringt Paulus? Er bringt das Evangelium. Paulus ruft nicht einfach die Korinther dazu auf, an ihren guten Willen zu appellieren. Er stellt ihn Christus, den Gekreuzigten, vor Augen. Genauso in unserer Jahreslosung in Römer 15. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Übrigens, etwas sehr Ähnliches sehen wir im Alten Testament. Mein Professor, bei dem ich gerade studiere, sagt immer, Gott hat seinen eigenen Stil. Und er handelt immer nach einem ganz bestimmten Muster. Und es ist wirklich so. Wenn wir ins Alte Testament uns mal bewegen, ist uns schon einmal aufgefallen, was Gott meistens sagt, bevor er anfängt, wenn er seinem Volk ein Gebot zu geben, was er davor immer sagt. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus befreit hat. Erinnere dich daran, dass du ein Knecht gewesen bist in Ägypten und ich dich mit starkem Arm herausgeführt habe. Gott hält ihn sozusagen sein Evangelium vor Augen. Sein Rettungshandeln. Er erinnert sie daran, woraus er sie gerettet hat. Er erinnert sie daran, dass sie ihm gehören. Und dann fordert er sie auf, zu handeln. Sodass die Motivation eben nicht ist, ich zahle Gott etwas zurück. Und die Motivation ist eine große Dankbarkeit aus einem tief bewegten Herzen. Und Jesus macht nichts anderes, wenn er zu seinen Jüngern in Johannes 13 sagt, und damit auch zu uns, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wie ich euch geliebt habe, ist die Kurzform des Evangeliums. Jesus hat seinen Jüngern und uns nicht einfach immer und immer wieder gesagt, dass er uns liebt. Er hat seine Liebe in der krassesten Art und Weise, die man sich vorstellen kann, gezeigt. Gott liebte uns so sehr, dass er den ganzen Zorn über unsere Sünde auf seinen Sohn fallen ließ. Er hat ihn für uns zerschlagen. Gott hat uns wirklich gezeigt, dass er uns liebt. Jesus hat uns gezeigt, dass ihm unser ewiges Wohl wichtiger ist als sein Wohl. Vielleicht merken wir jetzt, dass die Aufrufe in den ersten vier Versen gar nicht moralistisch sind. Sie bekommen einen anderen Unterton. Paulus hat sich diese Charakterzüge nicht ausgesucht, weil sie ihm gefallen. Ja, ein Christ müsste ungefähr so und so handeln oder so und so sein. Paulus hat genau das bei Christus gesehen. Paulus weiß genau, dass diese Gesinnung die ist, die in einer Gemeinde vorherrschen muss, weil Jesus diese Gesinnung hatte, als er für uns ans Kreuz ging. Wenn du also Veränderungen in deiner Gemeinde, in deiner Familie, in deinem eigenen Leben sehen willst, halte dir das Evangelium vor Augen. Das ist das, was Paulus uns in seinen Briefen zeigt. Wir können das Verhältnis zwischen Geschwistern nicht durch Gesetze und Vorgaben regeln. Wir müssen etwas sehr Einfaches tun. Wir müssen uns Jesus als gekreuzigt immer und immer wieder vor unsere Augen stellen. Wir müssen uns vor Augen halten, welche Erniedrigung er sich auf sich genommen hat, wie er unsere Rettung über sein eigenes Wohl gestellt hat. Und wenn du also Probleme hast, einen Bruder, eine Schwester in der Gemeinde zu lieben, dann halte dir das Kreuz vor Augen. Predige dir selbst das Evangelium. Halte dir das vor Augen, was Gott in Christus für dich getan hat. Predige dir selbst das Evangelium, wenn du merkst, dass du Abneigung gegen einen Bruder empfindest. Und du wirst merken, du hast nicht das Recht, ihm nicht zu lieben. Halte dir vor Augen, wie nah Gott uns gekommen ist in Jesus, wenn du deine Geschwisterliebe auf Abstand halten willst. Vielleicht denkst du, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Leuten in meiner Gemeinde trauen kann. Deswegen halte ich mich in etwas zurück. Weißt du, Gott hatte allen Grund, uns zu misstrauen. Und er hat allen Grund. Denn er kennt unsere Herzen. Aber trotzdem hat er aus einer unglaublichen, unverdienten Liebe seinen Sohn für uns gegeben. Um uns nah zu sein. Seinem Volk nah zu sein. Deshalb, Geschwister, weil er uns in unglaublicher Weise geliebt hat, kann und soll ich lieben. Weil er mir in unglaublicher Art und Weise geholfen hat, kann und soll ich helfen. Weil er den Willen Gottes höher achtete als sein Leben, kann und soll ich Gott gehorsam sein. Das Evangelium ist meine einzige Triebfeder, die ich habe. Ich habe keine andere als Christ. Im Christsein geht es nicht darum, Gott irgendetwas zurückzuzahlen. Pflicht ist nicht unsere Motivation, sondern tiefste Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns seinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hat. Wenn Paulus im ersten Kapitel davon spricht, dass er alles aufgibt für Jesus, dass Jesus sein Leben ist, dann nur deswegen, weil er sich Tag für Tag vor Augen gehalten hat, dass er, Jesus Christus, alles für ihn aufgegeben hat. Und Paulus tut das nicht aus dem Bewusstsein heraus, irgendetwas zurückzahlen zu müssen, sondern aus tiefster Dankbarkeit gegenüber seinem Erlöser. Und deshalb, Geschwister, sollten wir uns die Frage stellen, lebe ich in meiner Gemeinde so, dass deutlich wird, dass ich unendliche Liebe erfahren habe? Lebe ich in meiner Gemeinde so, dass deutlich wird, dass ich Gnade erfahren habe, die ich nicht verdient habe? Das ist eine sehr wichtige Frage, die uns vielleicht an unsere Grenzen bringen wird. Aber es ist die Frage, die uns hier entgegenspringt. Lebe ich in meiner Gemeinde so und gehe ich mit meinen Geschwistern so um, dass deutlich wird, dass ich Gnade erfahren habe, die ich nicht verdient habe? Das Evangelium kann uns nicht unberührt lassen. Wisst ihr, ein Mensch muslimischen Glaubens, er hat die Wahl, ob er seinen Bruder liebt oder nicht. Denn sein Gott hat niemals Liebe gezeigt. Als Christen haben wir keine Wahl. Das sagt uns der 1. Johannes ganz deutlich, wir haben keine Wahl. Unser Gott hat uns seine Liebe auf unglaubliche Art und Weise gezeigt. Sein Sohn hat sich wirklich erniedrigt. Ohne das Evangelium, Geschwister, und so radikal das klingen mag, aber ohne das Evangelium hätten wir keinen Grund, einander zu lieben. Und auch keine Grundlage. Keine bleibende Grundlage. Wir können vieles unternehmen. Wir können Workshops aufbauen, Programme aufbauen, Treffen organisieren. Das ist alles schön und gut. Aber wenn wir wollen, dass in unserer Gemeinde eine neue Handlungsweise, eine neue Gesinnung gelebt wird, dann müssen wir das tun, was Paulus hier getan hat. Wir müssen uns das Evangelium vor Augen halten. Wir müssen das Evangelium uns selbst predigen, in unseren Gottesdiensten predigen. Wenn wir merken, dass sich in unseren Herzen eine Abneigung gegenüber unseren Geschwistern breit macht. Und dann werden wir merken, dass das Evangelium wirklich Kraft hat. Denn es wird unsere Gemeinschaft verändern. Halte dir Jesus vor Augen und siehe dann auf deine Geschwister. Wenn du wirklich Gottes Kind bist, dann verspreche ich dir, dass du eine andere Perspektive haben wirst. Du wirst sie lieben und sie höher schätzen als dich selbst. Aus Dankbarkeit gegenüber dem Erlöser, der dich unendlich geliebt hat.